Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit.
Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege.
Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Gut gepflegt, dem Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mein Name ist Christian und bei mir sitzt heute der Matthias.
Hallo Christian, hallo an alle Zuhörer.
Guten Morgen, lieber Matthias. Schön, dass wir endlich zueinander gefunden haben. Du bist seit Januar Referent der Geschäftsführung in der Altenhilfe GmbH bei Mater Maria und du warst vorher ganz, ganz lange im Krankenhaus. Und man fragt sich schon immer so ein bisschen, was macht eigentlich so ein Referent? Ist das so ein Job, wo der eine gute Arbeit macht, wenn man nichts mitbekommt? Oder wie schaut so dein Aufgabenfeld und dein Arbeitsalltag aus, Matthias?
Ja, also ich denke, es ist immer gut, wenn die Arbeit, also wenn so organisatorische Arbeit, wie ich sie viel mache, im Hintergrund abläuft und man in der Praxis dann feststellt, okay, das läuft gut. Na, so ganz so ist es nicht. Na, also mein Schwerpunkt liegt jetzt eher so auf dem betriebswirtschaftlichen Bereich, Controlling, Leistungsabrechnung, so ein bisschen die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Vertragswesen und bin auch jetzt dann so ein bisschen für die Zusammenarbeit der PDLs an den Standorten mit verantwortlich, wenig noch vielleicht für Prozesssteuerung, Stichwort Lieferkettengesetz und solche Geschichten.
Das heißt, du bist ein zentraler Ansprechpartner. Du sitzt hier bei uns in Nürnberg am Diakoniewerk. Unsere Seniorenzentren sind ja über Bayern und Baden-Württemberg verteilt. Die Pflegedienstleitung und auch die Geschäftsführung können auf dich zukommen, wenn sie sozusagen Fragen haben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so in etwa ist es. Also ich bin natürlich direkt der Geschäftsführung unterstellt. Also meine Aufträge bekomme ich zum Großteil von dort. Aber natürlich ist der direkte Weg auch immer möglich, wenn wir Dinge zu besprechen oder zu klären haben oder wenn Fragen offen sind. Das ist selbstverständlich, meiner Meinung nach.
Und du hast es gerade schon gesagt, warum wir überhaupt heute zusammensitzen, ist nicht, weil wir wissen wollen, was du machst. Das ist zwar spannend, aber wir wollen heute über neue gesetzliche Regelungen reden. Und du hast es gerade schon gesagt, es gehört zu deinem Aufgabenfeld dazu, dich durch politische Anweisungen, Gesetzestexte auch mal durchzuwühlen. Erstmal in Kürze die sehr, sehr große Frage, wie ich zugebe, was ändert sich denn gesetzlich in der Pflege 2024?
Also wir haben ja gesagt, wir gehen heute mal primär auf die Pflegeleistungen ein, die Pflegebedürftigen und deren Angehörige betreffen. Und da ändert sich im Jahr 2024 natürlich einiges gleich zu Jahresbeginn, immer basierend auf dem Pflegeunterstützung- und Entlastungsgesetz. Das ist ein bisschen ein schwieriges Wort, wenn man merkt, das letztendlich die Pflegereform ja unterstützen soll. Und wir haben da verschiedene, sage ich mal, Leistungsbereiche der Pflegekassen, die sich eben da verändern. Da geht es sehr viel um Geld natürlich, das den Pflegebedürftigen da jetzt dann zukünftig etwas mehr zukommt. Es geht aber auch natürlich um Veränderungen in Ansprüchen und Voraussetzungen, um an diese Leistungen heranzukommen, sage ich mal. Ist oftmals ein wenig undurchsichtig. Für den Laien, auch für den Nicht-Laien, ich muss gestehen, ich muss mich da auch schon intensiv einarbeiten, um das so ein bisschen zu durchblicken. Aber ich meine, im Prinzip kann man einen guten Überblick geben, glaube ich, heute, was an Neuerungen zu erwarten ist oder was auch schon in Kraft getreten ist.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, undurchsichtig. Und das ist natürlich sehr spannend, weil eigentlich ist ein großes Ziel der Bundesregierung in diesem Jahr auch gewesen, dass die Transparenz, und das würde ich jetzt auch mal mit Durchsichtigkeit und Verständlichkeit ersetzen oder übersetzen, steigen soll. Ist es dann gelungen, deiner Meinung nach?
Also meiner Meinung nach nicht. Es gibt natürlich immer Teilbereiche, in denen man versucht, die Transparenz zu erhöhen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ab 2024 haben sich die Auskunftsansprüche für Pflegebedürftige also verbessert, beziehungsweise diese Auskunftsansprüche sind gestärkt worden. Und zwar dahingehend, dass Versicherte in Zukunft auf einen formlosen Antrag hin bei der Pflegekasse Anspruch auf eine vollständige Information der bisher erhaltenen Leistungen haben. Also welche Leistungen habe ich von wem erhalten und wie hoch war quasi auch der Gegenwert? Und was bleibt mir vielleicht an variablen Leistungen in der Höhe noch übrig, die ich zur Verfügung habe, bis zum Jahresende? Also da hat man schon was getan, was meiner Meinung nach so die Anspruchsvoraussetzungen angeht und die Beantragung mancher Leistungen. Das ist nach wie vor komplex, finde ich jetzt persönlich.
Ne? ich kann einfach an die Pflegekasse schreiben, bekomme aber jetzt, also es ist jetzt noch nicht so, dass ich proaktiv eine Übersicht zugeschickt bekomme, sondern ich muss selber noch den Weg gehen.
Also man muss es erstmal selber anfordern. Man kann, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon auch mit der Pflegekasse vereinbaren, so meine ich, dass man halbjährlich diese Übersicht dann bekommt.
Ein Punkt, wo ich auch drüber gestolpert bin und wo ich tatsächlich auch fand, dass die offizielle Seite von der Bundesregierung richtig schlecht war, war der Punkt zum Pflegeunterstützungsgeld. Ich habe mir da die Formulierung wirklich 5-mal durchgelesen und habe auch nochmal meinen Kollegen gefragt und der hat es auch nicht wirklich verstanden. Den hat man ja, oder das Pflegeunterstützungsgeld hat man bislang ja einmal im Leben für einen Pflegeangehörigen bekommen. Und die große Neuerung ist, dass man das jetzt jedes Jahr in Anspruch nehmen kann. Was steckt denn dahinter und wie hoch ist dieser Betrag, den ich da in Anspruch nehmen kann?
Also das Pflegeunterstützungsgeld ist ja letztendlich gedacht für pflegende Angehörige, die berufstätig sind und deren quasi Zupflegender beziehungsweise deren Angehörige, der dann Pflege benötigt, um diese Situation quasi organisieren und meistern zu können. Also man spricht dann in der Erklärung von einer akuten Notsituation. Das heißt, es muss ein Ereignis sein, was jetzt nicht geplant war, was nicht vorhersehbar war, sondern das muss im Prinzip plötzlich aufgetreten sein und der Bedarf an Pflege muss, ohne sich vorher anzubahnen, vorhanden sein. Und im Prinzip ist das soll das durch die Berufstätigkeit erzielte Einkommen desjenigen ersetzen, der sich eben jetzt drum kümmern muss, damit die Pflege des Angehörigen gut funktioniert. Orientiert sich so letztendlich ein bisschen am Nettoeinkommen desjenigen und war bisher, wie du richtig sagst, auf 10 Tage limitiert, einmal. Wenn jemand pflegebedürftig ist, kann es natürlich öfter zu Notsituationen kommen. Die Veränderungen bedingen die Organisation und alles, was damit zusammenhängt, eben mit der Pflege, quasi verändern. Und deswegen hat man jetzt gesagt, okay, zukünftig ist es nicht mehr einmalig, sondern ich kann jährlich dieses Pflegeunterstützungsgeld in Anspruch nehmen, wenn ich natürlich die Voraussetzungen dafür erfülle, also immer wieder die zurückkommen auf die Notsituation. Also es müssen schon gravierende Änderungen vorliegen, die quasi dann dieses Pflegeunterstützungsgeld auslösen können.
Ich habe jetzt einfach gerade im Kopf beispielsweise meine Oma, mein Opa stürzen, brechen sich das Bein und brauchen jetzt akut und zeitnah Pflege.
So ist es, genau. Dass du dich dann quasi drum kümmern kannst, sei es ein Kurzzeitpflegeplatz, sei es häusliche Pflege etc.
Jetzt hast du gerade schon Kurzzeitpflege gesagt, da hat sich nämlich auch was geändert. In der Kurzzeit- und Verhinderungspflege gibt es jetzt ein Entlastungsbudget. Was ist denn das?
Also das Entlastungsbudget gab es bisher noch nicht. Das ist jetzt quasi auch zum 1.1. eingeführt, sage ich mal. Und zwar ist es so, dass man die Leistungen aus der Verhinderungs- und der Kurzzeitpflege in einem Topf zusammenführt. Das hat in erster Linie, glaube ich, Auswirkungen für die Kostenträger, weil die Finanzierung dann einfacher zu organisieren beziehungsweise auch darstellbar ist. Das heißt im Klartext, dass Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege sich gegenseitig ergänzen können. Also ich kann Leistungen aus der Verhinderungspflege, die ich nicht in Anspruch genommen habe, für die Kurzzeitpflege nutzen und andersrum. Sodass ich im Prinzip das Budget, das ich zur Verfügung habe für beide Leistungen, dann sukzessive erhöht. Immer mit der Erhöhung der monetären Leistung für die jeweilige Anwendung Kurzzeit- oder Verhinderungspflege. Und da hat sich jetzt für 2024 dahingehend was geändert, dass man dieses Entlastungsbudget jetzt erstmal allerdings nur für Pflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5 bis 25 Jahre eingeführt hat. Und erst im nächsten Jahr, zum 1. Juli, es für alle Pflegebedürftigen eingeführt wird, die natürlich einen Pflegegrad haben, das ist immer die Voraussetzung, und dann auch für die nutzbar ist. Dahingehend ändern sich auch die Voraussetzungen letztendlich für die Inanspruchnahme von Verhinderungspflege. Also bisher war es ja so, dass man mindestens 6 Monate im Voraus schon eine häusliche Pflege erhalten haben muss. Das entfällt. Also man braucht diesen Vorlauf nicht mehr. Die Höchstdauer steigt von 6 auf 8 Wochen. Also ich kann es zukünftig 8 Wochen in Anspruch nehmen. Wenn jetzt zum Beispiel die Verhinderungspflege durch einen nahen Angehörigen stattfindet, dann greift ein anderer Mechanismus, nämlich dann wird das Pflegegeld entsprechend hochgerechnet. Das war bisher der 1,5-fache Satz. Das wird dann zukünftig der 2-fache Satz sein. Also man hat im Prinzip eine Entlastung, was, sag ich mal, das Budget angeht. Oder man hat mehr Spielraum, was das Budget angeht. Es entfallen diese Limitierungen, mit der das vorher schon eine häusliche Pflegesituation da gewesen sein muss. Und die Höchstdauer ändert sich eben von 6 auf 8 Wochen.
Und das Ganze kann man dann in meinem naiven Gehirn dann wahrscheinlich auch mit dem Pflegeunterstützungsgeld noch kombinieren, wahrscheinlich, oder?
Ja, das sind aber man muss jetzt schon sehen, dass das zwei verschiedene Leistungen sind. Ne? Also ich kann natürlich im Vorfeld das Pflegeunterstützungsgeld quasi geltend machen, bis ich zum Beispiel, wenn ich eine Zeit überbrücken muss, bis ich einen Kurzzeitpflegeplatz zum Beispiel habe, beziehungsweise für die Organisation dieses Kurzzeitpflegeplatzes. Da werde ich vielleicht nicht ganz die 10 Tage ausschöpfen, aber ich kann das natürlich dafür aufwenden.
Schon an der jetzigen Stelle muss ich sagen, das klingt...
Wenn die Notsituation vorliegt.
Wenn die Notsituation vorliegt, genau. Das klingt unfassbar kompliziert. Wer hilft mir denn dabei? Also kriege ich da Hilfe im Seniorenzentrum oder muss ich da zu Beratung stellen oder muss ich das alles selber wissen, dass ich da Anspruch drauf habe?
Nee, also es gibt schon, Beratungsstellen, es gibt Pflegeverbände, die einen da unterstützen. Also auch die Kassen unterstützen einen dabei, die Pflegekassen, zumindest mit Ratgebern, die man sich dazu dann quasi dort anfordern kann. Auch die Verbraucherzentrale zum Beispiel ist eine zentrale Stelle, wo man Unterstützung in solchen Fällen erhält.
Das heißt, da einfach im Zweifel mal nachfragen, weil das klingt ja jetzt schon so, du hast jetzt noch keine konkreten Zahlen genannt, dass es sich aber lohnt, diese neuen gesetzlichen Regelungen auch in Anspruch zu nehmen.
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel die Verhinderungs- und Kurzzeitpflege nimmt, hat man da zukünftig, also ab 1.7. dann nächstes Jahr haben die Pflegebedürftigen dann ein Gesamtbudget von 3.540 Euro im Jahr. Das in Anspruch zu nehmen, das ist natürlich dann in den Fällen schon, oder das auszuschöpfen, sage ich mal, in den Fällen schon auch wichtig. Ne? Gerade im Falle der Verhinderungspflege, wenn es dann ja auch um die Entlastung der pflegenden Angehörigen geht.
Ein letzter wichtiger großer Punkt ist, dass tatsächlich auch der Eigenanteil an den Pflegekosten sinkt, zumindest gestaffelt. Wie schaut das denn aus?
Also das ist ja dieser Leistungszuschlag in der vollstationären Pflege, der quasi von den Pflegekassen noch quasi auf, ich sage jetzt mal, mit dem Eigenanteil, den der Zupflegende dort zu leisten hat, verrechnet wird. Das heißt, also die Heimkosten setzen sich ja zusammen, eben, also das wird nur auf die Pflegekosten angerechnet. Das betrifft nicht die Unterbringung, die Verpflegung und die Investitionskosten, die da noch mit reinspielen in so einen Heimkostenplatz, sondern es betrifft hauptsächlich, ausschließlich die Pflege- und Ausbildungskosten. Und da greift eben dann dieser Leistungszuschlag. Vielleicht so ein kleines Beispiel, also wir haben jetzt zum Beispiel Pflege- und Ausbildungskosten, das sind fiktive Zahlen jetzt, für einen Pflegeplatz von 2.500 Euro. Dann wird da abgezogen der Anteil, den die Pflegekasse übernimmt, je nach Pflegegrad, und dann bleibt ein Eigenanteil stehen. Und dieser Eigenanteil wird dann prozentual der Leistungszuschlag noch abgezogen und daraus ergibt sich dann im Prinzip der Eigenanteil, der von dem Bewohner noch zu leisten ist. Und da ist es halt so, das ist auch gestaffelt nach der Dauer, in der ich schon in dieser Einrichtung bin. Und ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt wenn jemand bis 12 Monate, also im ersten Jahr dieser Unterbringung, steigt jetzt dieser Leistungszuschlag zum Beispiel von 5% auf 15%.
Okay.
Also da ist dann schon eine merkliche Entlastung. Das staffelt sich dann weiter nach 2, nach 3 und ab 4 Jahren ist dann quasi die Entlastungssumme 75% des eigentlich zu leistenden Eigenanteils.
Eine letzte Frage, Matthias. Wir haben jetzt lange geredet, das sind tatsächlich einige Entlastungen.
Ja.
Du sprichst auch relativ positiv davon. Natürlich könnte man irgendwie noch was für die Verständlichkeit tun. Ich glaube, das ist bei jedem Gesetzestext und bei jeder Gesetzesänderung der Fall. Bist du denn der Meinung, das ist jetzt auch eine persönliche Frage, dass diese Entlastungen in der aktuellen Situation, wir haben immer mehr Pflegebedürftige und das wird sich in den nächsten Jahren nochmal gravierend verändern, ausreicht? Oder ist das vielleicht erst der Startschuss und wir müssten fortlaufend da nochmal durch staatliche Hilfe Entlastungen anbringen?
Meiner Meinung nach, noch gar nicht oder nicht gestriffen haben, sind ja auch die Entlastungen im ambulanten Bereich, die Erhöhung des Pflegegelds und die Erhöhung der Pflegesachleistungen, die ja quasi jetzt, sag ich mal, turnusgemäß jährlich stattfinden. Ich kann das schwierig abschätzen. Ne? Also ich denke, dass das ein guter Start ist. Ich glaube, für die Zukunft die Kosten weiter steigen werden und die staatliche Unterstützung der zu Pflegenden da weiter wachsen muss. Also es wird meiner Meinung nach gerade mal ein Anfang jetzt sein, Aber man wird weiter an dieser Pflegereform arbeiten müssen, um die, sage ich mal, für die Gesellschaft finanzierbar zu machen und beziehungsweise dann auch die Leistungen für die zu Pflegenden erschwinglich zu machen.
Du hast gerade kurz den ambulanten Bereich angesprochen. Ganz kurz nochmal 2 Sätze, was ändert sich?
Ja, der ambulante Bereich, letztendlich sind es ja 2 Finanzierungssäulen, einmal das Pflegegeld und einmal die Pflegesachleistung. Und auch die sind pflegegradabhängig, also Pflegegrad 2 bis 5 haben da Anspruch drauf. Und die sind eben auch zum 1.1. um 5% angestiegen, die Leistungen, die man von den Kostenträgern dann eben dafür erhält.
Die Pflegereform ist ja auch was, was uns jetzt hat schon länger begleitet, weil es ja auch immer dauert, bis sowas umgesetzt wird und was uns sicherlich und vor allem auch dich in Zukunft noch weiter begleiten wird. Gibt es denn da schon neue Perspektiven, dass man sagt, manche Sachen, über die wir heute geredet haben, treten ja erst 2025 in Kraft, aber sind da schon noch weitere Entlastungen in den nächsten Jahren geplant, weißt du da schon was?
Naja, wir haben ja sowieso diese dynamische Steigerung, die sich allerdings jetzt dann ja im nächsten Jahr von 5% auf 4.5% reduziert, einfach um auch dieses Entlastungsbudget für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege gegenzufinanzieren. Mhm. Das ist was, und ab 2028 soll sich das dann ja an der Inflationsrate so ein bisschen orientieren. Also das sind so Sachen, die man für die Zukunft ja ins Auge gefasst hat. Natürlich ist es gerade im Gesundheitsbereich so, dass auch immer, sag ich mal, kurzfristige Entscheidungen getroffen werden müssen, die dann direkt Eingriff auf dieses System nehmen. Deswegen sind so langfristige Prognosen, denke ich, schwierig. Na, aber der Gesetzgeber hat, glaube ich, durch die Pflegereform schon versucht, da eine gewisse Systematik und Stringenz in das System hineinzubringen.
Und das ist ja immer eine gute Voraussetzung dafür, dass sich tatsächlich auch nachhaltig Sachen verbessern. Ja. Matthias, ganz vielen Dank für deine Zeit heute. Du hast es, finde ich, sehr, sehr gut und verständlich erklärt.
Vielen Dank.
Und ich glaube, das ist auch eine Angst, die wir nehmen können. Also man kann durch diesen Paragraphendschungel auf jeden Fall durchblicken. Wir hoffen, dass wir unseren Anteil dazu beitragen mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich denke mal, wir könnten das jetzt auch etablieren. Und dann hören wir uns Anfang 2025 auf jeden Fall wieder, allerspätestens, und schauen, was sich dann verändert.
Ja, Mensch, vielen Dank auch von mir. Es war sehr angenehm. Und schauen wir mal, was sich noch ergibt.
Genau. Mach's gut.
Jo, alles klar, du auch.
Gut gepflegt. Der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit.
Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege.